Danke an Erik, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt und danke an alle anderen 431 Personen, die unsere Arbeit auf erklärmir.at/support finanzieren. Ich kann mir nur jede Woche erneut wiederholen, wie dankbar wir euch dafür sind. Diese Woche habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wir suchen wieder Leute für unser Format HörerInnen des Monats. Ich finde es einfach mega cool, wenn wir jedes Monat jemanden von euch vor den Vorhang holen können. Wer es noch nicht kennt, ihr übernehmt dafür ein paar Folgen das Outro, also ganz zum Schluss von jeder Folge, und erzählt ein bisschen was über euch. Das ist nichts Kompliziertes, dauert auch gar nicht lang. Momentan spreche ich gerade das Outro für die nächste Folge ein, weil bei unserer letzten Hörerin des Monats was dazwischen gekommen ist. Aber es ist einfach viel spannender, wenn wir eure Stimmen im Podcast haben. Als Dankeschön gibt es natürlich dann auch was von uns. Also wenn ihr am Ende der nächsten Folge zu hören sein wollt, schaut auf erklärmir.at/monat vorbei und meldet euch an. Ich freue mich über alle, die mitmachen.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 3 von 5 aus der Serie Erklär mir den Krieg. Zu Gast ist Franz-Stefan Gadi. Hallo.
Hallo, servus, grüß dich.
Hallo, lieber Franz. Schön, dass du wieder dabei bist. In Teil 1 haben wir darüber gesprochen, warum es Kriege überhaupt gibt. In Teil 2 Szenarien für einen Krieg zwischen Russland und der EU durchgespielt. Und heute, und da ging es dann auch so darum, wie kann man sich politisch auf so eine Situation vorbereiten. Heute in Teil 3 soll es darum gehen, wie man sich persönlich auf Krieg vorbereiten kann, wenn man das denn überhaupt kann. Und mir ist die Folge auch persönlich ein Anliegen, weil es mich und viele meiner Freunde, die alle viele von ihnen sind Geopolitik interessiert. Und wenn man dann dir und anderen Expertinnen zuhört, da braucht es keinen Alarmismus, dass man so ein bisschen mit der Angst zu tun bekommt, sondern da gehört es fast schon dazu, dass man tatsächlich in so Szenarien vielleicht auch denkt, was wird denn da passieren. Da habe ich Freunde, die einer hat schon einen Plan, wo in Uruguay er Unterschlupf findet. Anderer überlegt, er geht zur Miliz, er will, der macht quasi das Gegenteil, nicht abhauen, sondern er will helfen. Anderer überlegt, ob er sich Goldmünzen anschaffen soll, wenn alles zusammenbricht. Jetzt machen wir keine Rapper-Folge, aber wie denkst denn du über so Szenarien nach? Du bist auch Familienvater. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit nicht 0%, nicht 100%, irgendwo dazwischen, dass wir sowas mal erleben. Ja, kann man darüber persönlich sich vorbereiten, nachdenken?
Eine ganz spannende und interessante Frage zuallererst. Und ich glaube vor allem eine sehr wichtige Frage, was dieses Thema betrifft. Und ich werde immer wieder damit konfrontiert mit dieser Aussage eben, das macht mir wirklich Angst, was können wir tun? Dieses Gefühl der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit ist durchaus, glaube ich, eine legitime Emotion in dieser Hinsicht, weil in gewisser Weise liegt es ja nicht in unserer Hand, dass wir Kriege starten, dass diese sicherheitspolitische Wende, wie ich sie jetzt in den letzten Episoden beschrieben habe, tatsächlich eintritt oder nicht und in welche Richtung sie sich entwickelt. Wir müssen nur die Konsequenzen ausleben bzw. tragen, wie so oft in der Geschichte der Fall war. Wenn wir noch einmal auf die Szenarien zurückgehen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, ein etwaiger Konflikt im Baltikum, ein globaler Konflikt, der China vielleicht involviert, Krieg in Ostasien, möglicherweise Unruhen im Westbalkan, andere kleine Konflikte, die ausbrechen, weil eben Regionalmächte eben sich zurückziehen oder anderweitig beschäftigt sind. Was bedeutet das konkret eben für Österreich oder vielleicht auch Deutschland? Ich nenne immer beide Länder, weil beide Länder in der sogenannten strategischen Tiefe sind des europäischen Raums. Das heißt, sie sind nicht unmittelbar normalerweise Frontstaaten, es sei denn, wir sehen ein Szenario in 10, 20 Jahren, wo einzelne Nachbarstaaten plötzlich uns feindlich gesinnt sind. Keine Ahnung, Ungarn, das plötzlich eben pro-russisch wird, russische Truppen einladet und, keine Ahnung, vielleicht chinesische Truppen auch nach Europa bringen will, ist jetzt da ein Szenario, das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber man muss natürlich das auch irgendwann einmal durchexerzieren. Ja. Grundsätzlich sind wir in der strategischen Tiefe, das heißt also, die Waffen, die auf uns abgefeuert werden, sind wahrscheinlich Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen mit größerer Reichweite, Angriffe im Cyberraum. Wie gesagt, diese berühmten kleinen grünen Männer, die einsickern, also Spezialeinsatzkräfte, organisierte Kriminalität, die vielleicht benutzt wird von Drittstaaten, um eben Anschläge, Kidnappings durchzuführen, Mordanschläge auf politische Entscheidungsträger, Trägerinnen oder Wirtschaftstreibende, Schlüsselfiguren in der österreichischen Gesellschaft oder in der deutschen Gesellschaft, eben kritische Infrastruktur, die zerstört wird, kritische Informationsinfrastruktur, die eben vernichtet wird oder gestört wird und so weiter. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, die berühmten Blackouts eben und das alles, ja. Ich glaube, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist eben mehr die praktische Seite, wie man sich darauf vorbereitet. Und dann ist natürlich die mentale Seite. Ich werde nicht müde zu sagen, dass Krieg letztendlich ein Wettbewerb des Willens ist. Und dass durchaus es so war in Zeiten des Kalten Krieges, dass es Gesamtverteidigungskonzepte gegeben hat, wo quasi die gesamte Bevölkerung eingebunden war in der Verteidigung. Diese Totalverteidigung, wie man es nennen würde, zum Beispiel in Schweden, ja, wie sie dort gerade praktiziert wird, wo eben die gesamte Gesellschaft in irgendeiner Weise mobilisiert wird für einen Krieg. Das klingt natürlich jetzt im deutschsprachigen Raum sehr nach 1944, Totalmobilisierung, wollt ihr quasi den totalen Krieg, ja. Muss es aber nicht sein. Muss es aber nicht sein und es muss auch nicht so enden, wie es 1945 letztendlich geendet hat, beziehungsweise wo ein Schrecken letztendlich sein Ende gefunden hat. Und dieser Schrecken hat ja schon 1933 angefangen in gewisser Weise und sich dann nur zugespitzt über die Jahre. Ich glaube, auf der praktischen Seite, die möchte ich gar nicht zu sehr eingehen. Da geht es einfach darum, gewisse resilientere Strukturen zu schaffen. Wie lang können wir quasi ohne Stromversorgung uns selbst versorgen? Haben wir genug Batterien zu Hause? Gibt es genug Vorräte? Haben wir, wie es früher in den 80er und 70er Jahren gang und gäbe war, einen Bunker, wo wir Zuflucht finden könnten. Ja. Ja. Praktische Dinge haben, wollen wir vielleicht einen Holzofen irgendwie integrieren in unsere Wohnbaustruktur, um im Notfall so heizen zu können. Gibt es vielleicht die Idee, dass wir mobile Satellitenverteilung, also Provider oder irgendwas anschaffen eben, um quasi trotzdem noch Internet zu bekommen, einen Starlink-Terminal oder anderwertiges, ein ähnliches europäisches Produkt und lauter solche Dinge. Und dann natürlich auch schon immer wieder sich wiederholen, okay, oder vor Augen führen, okay, was sind wirklich die Notfallpläne des jeweiligen Landes, was sind die Nummern, was sind die Radiosender oder wo bekommen wir Informationen her, wie müssen wir damit umgehen? Und dann ein bisschen natürlich auch, was jetzt in Friedenszeiten immer wieder wichtig ist, was für erzieherische Maßnahmen können wir setzen, dass wir die Bevölkerung quasi darauf vorbereiten, ne? Dass wir eben sagen müssen, okay, wenn wir in einem Kriegszustand sind, wird es Desinformation geben, wird es wahrscheinlich Leute geben, die probieren eben diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stören, wird es Dinge geben eben, die oder Maßnahmen im Gesetz, wenn die darauf abzielen, uns quasi zu provozieren, beziehungsweise auch Maßnahmen im Gesetz, sei es in den sozialen Medien oder irgendwo anders im Informationsraum, eben, dass wir der Regierung nicht mehr Glauben schenken. Also muss hier sehr genau eben, was jetzt hier diese Maßnahmen setzen, zum Beispiel, um zu wissen, wie man gut Desinformation von aufrichtiger oder tatsächlicher Information eben unterscheiden kann. Also da im Praktischen gibt es hier ganz, ganz viel, was getan werden kann. Auf der mehr mentalen Seite ist es, glaube ich, so, dass man sich auf ein Szenario wie Krieg an sich nicht wirklich vorbereiten kann. Man kann es, glaube ich, mental durchexerzieren, aber so richtig fühlen kann man es nicht. Und man fühlt es auch oft nicht, glaube ich, wenn man in Kriegsgebieten ist, wie es bei mir öfters der Fall war, auch schon in der Vergangenheit. Die Idee eben, dass ich in ein paar Stunden hier irgendwo an der Grenze zu Polen in den Nachtzug steige nach Kiew und dann bin ich in Kiew und dann plötzlich bin ich dort in einem Umfeld, wo Krieg herrscht. Und das ist mir jetzt wieder beim letzten Mal passiert. Man sieht aus dem Fenster, man ist in einem sehr schönen Hotel im Zentrum von Kiew untergebracht und drinnen schaut alles aus wie jedes andere Hotel in Europa gerade. Nur tönt plötzlich eben der Luftalarm, die Luftalarmsirene und es wird empfohlen, eben in den Schutzkeller zu gehen sofort, weil eben gerade ein russischer Angriff erwartet wird und dann tatsächlich hört man die ersten Explosionen, hört man die Maschinengewehre im Himmel, hört man schon oder sieht man schon die Leuchtspurmunition im Himmel und die Detonationen kommen näher und plötzlich hört man andere Geräusche, Rotorengeräusche und dann schaut man aus dem Fenster und dann 200-300 Meter in der Luft direkt von dem Fenster fliegt eine russische Drohne vorbei, die dann 30 Sekunden später mit einer lauten Explosion irgendwo einschlägt im Zentrum von Kiew, dann spürt man schon, dass man in einem Krieg ist, in einem Konflikt, dass es etwas anders ist, aber es ist nach wie vor etwas Abstraktes. Abstrakt, weil du selbst dadurch nie wirklich so betroffen bist als Besucher, wie Leute, die unmittelbar dort leben und die eben nicht entkommen können. Beziehungsweise weißt du, ich bin hier alleine dort, meine anderen Freunde, Kollegen sind alle in diesem Hotel, dieses Hotel wurde gerade nicht getroffen. Es findet eine gewisse Entrückung statt, wenn das das richtige deutsche Wort ist. Also du kannst trotzdem noch quasi einen Graben zwischen dir ziehen, das, was du siehst hier, und dann, was tatsächlich vor dir passiert. Ich glaube, wenn es dein eigenes Land betrifft oder wenn deine eigenen Liebsten betroffen sein könnten von diesen Sachen, dann hat man ein komplett anderes Bild. Deshalb habe ich immer wieder gesagt, ich war in Kriegs Zonen. Ich war in verschiedenen brenzligen Situationen in meinem Leben bis dato in Kriegsgebieten. Jahrelang habe ich immer gesagt, aber Krieg an sich habe ich nicht erlebt, weil ich nicht diese anderen Emotionen hier erleben musste. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Unterschied. Und ich glaube auch, selbst wenn ich jetzt in der Ukraine war, selbst wenn ich im Irak war, selbst wenn ich in Afghanistan war, wie es sich dann tatsächlich anfühlen würde, wenn Österreich oder Europa im Allgemeinen angegriffen werden würde von einem Drittstaat oder einem systemischen Terrorangriff in größerem Ausmaße, ja, mit wirklich großer Zerstörung, ist es schwierig für mich, selbst als jemand, der in diesen Kriegsgebieten immer wieder war und noch immer hinfährt, wirklich hier das in meinem Kopf miteinander zu verknüpfen.
Wenn du sagst, du hast Krieg nicht erlebt, sondern vielleicht dann beobachtet, macht er dann trotzdem was mit dir, auch wenn du dir jetzt nicht Sorgen machen musst, meine Mama ist einen Kilometer entfernt, ich weiß nicht, ob die gerade sicher ist, aber trotzdem so deine eigene Sicherheit ist ja trotzdem irgendwie dann akut gefährdet, stumpft man dann irgendwann ab und so, ja, Fliegeralarm, also ich schaue noch kurz die Serie fertig. So absurd das klingen mag.
Also ich kann da auch sagen, in diesem Fall jetzt vor ein paar Wochen habe ich tatsächlich noch ein Buch weitergelesen. Ich habe mich nur von meinem Bett eben neben das Bett gelegt. Also die Seite, die abgewandt war vom Fenster, und ich habe das Fenster aufgemacht, auch wegen den Druckquellen, wo eben immer der Fall sein kann, wenn das Fenster geschlossen ist, ist die Chance höher, dass eben das Glas zersplittert und dich dann eben verletzt, als wenn ein Fenster zum Beispiel geöffnet ist. Relativ praktischer Tipp. Die Chancen sinken auch relativ schnell, wenn du neben dem Bett liegst und nicht auf dem Bett. Ja. Direkttreffer ist natürlich immer was anderes, und ob es wirklich geholfen hätte, keine Ahnung. Du willst natürlich auch schauen, dass du in Hotels nicht jetzt im dritten, vierten Stock bist, wenn es geht, halt im ersten Stock oder überhaupt im Untergeschoss. Du willst natürlich auch jetzt nicht neben irgendwelchen militärischen Installationen untergebracht sein, also im Fall der Ukraine, und auch schauen eben, dass du so unauffällig bist, wie es nur geht. Zum Beispiel waren wir auch vor kurzem in der Stadt Kramatorsk im Donbass, ich und mein Team von anderen Militäranalytikern, und wir sind natürlich jetzt Burschen im kriegsfähigen Alter sozusagen. Es gibt dort sehr viele russische Spione, es gibt dort sehr viele Leute, die natürlich den Russen auch sagen, wo es einzelne Gruppierungen von Menschen gibt, und es war auch immer wieder der Fall, dass Plätze, wo wir übernachtet haben, dass diese Plätze dann später durch ballistische Raketen oder Drohnen eben zerstört wurden. Und in dieser Hinsicht war es auch da so, dass wir in einer Stadt wie Kramatorsk dann oft immer schauen, dass wir in leerstehenden Wohnungen, wo es ja mittlerweile genug von denen gibt, unterkommen. Und man hat dann schon teilweise immer wieder Erfahrungen, die einen sehr traurig stimmen oder wo zum Nachdenken eben bewegen. Dieses eine Mal kann ich mich erinnern, bin ich in einem Zimmer gelegen mit meinem Schlafsack und auf einer Bettdecke mit lauter Herzen. Ich war in einem Kinderzimmer, in einem verlassenen Kinderzimmer, Polster, die noch dort waren, ein überzogenes Bett, und bin darauf mit meinem Schlafsack eben gelegen, und es waren noch ganz viele Kinderbücher in diesem Zimmer drinnen, Geschichten von Hasen, Geschichten von verschiedenen Märchenerzählungen, wenn ich mich jetzt sehr genau erinnere, oder Geschichten von jungen Mädchen, jungen Buben. Und da denkt man dann natürlich schon relativ schnell auch an die eigene Familie und was das bedeuten würde, wenn man sein eigenes Zuhause verliert und zurücklassen müsste und diese Bücher noch dort sind. Und ich bin da gesessen, kann mich noch erinnern, der Mond, es war eine Vollmondnacht, und ich habe da aus dem Fenster geschaut, und wir hatten eine Verdunklung, also wir haben kein Licht aufgedreht, habe ein bisschen auf dem Handy herumgedrückt und dann rausgeschaut. Im Hintergrund, 10 Kilometer entfernt, ist Josef Jahr gewesen, also die Frontlinie, immer die Wirkungen von der Artillerie dort gehört, die Einschläge, also die Schallwirkung, ja, und dann auch wirklich die Detonationen eben, die dort ausgelöst wurden sind. Man schaut da raus und man denkt sich, eigentlich sind das nur ein paar hundert Kilometer Entfernung, und ich bin in Europa noch. Hier hat auch ein Kind vor kurzem, ein paar Monaten, vielleicht vor einem Jahr oder so, gewohnt. Die mussten relativ, so wie es ausgeschaut hat, in einer Wohnung relativ schnell weg. Und das berührt dann einen schon in vielerlei Hinsicht. Und auch immer wieder, zum Beispiel in der Ukraine, wenn ich in Häusern bin, weil sehr viele ukrainische Soldaten Häuser von Zivilisten übernommen haben, die eben fliehen mussten, und man ist in diesen Zimmern drinnen, und dann ist in einem Zimmer ein Gefechtsstand drinnen, wo Dutzende Bildschirme sind, oder im Keller unten und dann nebenbei Schlafplätze. Und du merkst aber, du bist in einem Kinderzimmer, oder du bist in einem Zimmer eben von jemandem, der offensichtlich sehr viel Liebe reingesteckt hat in den Garten dort, ja, wo man noch die Konturen erkennen könnte. Jemand, der halt Rosen pflanzte oder der halt stundenlang wahrscheinlich pro Tag dort verbrachte und sehr viel Geld reinsteckt. Und das ist irgendwie alles weg. Diese Gefühle nähern sich quasi dem Gefühl, was es bedeuten würde, wenn das wirklich mit einem selbst passieren würde, seinem eigenen Hab und Gut oder seinen eigenen Liebsten. Aber es ist nur eine Annäherung. wäre jetzt meine Vermutung. Oder ich bin mittlerweile schon so abgestumpft, wobei ich das nicht glaube in Wirklichkeit. Und diese mentale Vorbereitung glaube ich nicht. Und ich möchte auch nicht zu sehr in dieses Thema mentale Vorbereitung hineingehen, weil man doch dann sehr leicht abrutscht in diese Idee vom Nationalsozialismus teilweise. Ja, die deutsche Jugend muss hart wie Grubstahl sein, zäh wie Leder und ich weiß nicht, was da noch damals alles beigebracht wurde und kleine Preußen weinen nicht und die ganzen anderen psychologischen Probleme, die da auch ausgelöst werden. Ich glaube, man kann hier offen und fundiert sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber letztendlich eine totale mentale Vorbereitung auf einen Krieg würde, glaube ich, eine Verrohung des Geistes bedeuten. Und das ist natürlich nie eine gute Sache. Und ich glaube, damit schadet man auch der Zivilgesellschaft im Allgemeinen. Also ich bin eigentlich dagegen, dass man sich zu sehr auf das vorbereitet. Und ich würde auch gar nicht zu sehr auf diese Ebene gehen. Ich würde einfach auf die gesamtstaatliche Pflicht oder diesen Gesellschaftsvertrag, den man hat, setzen. Das heißt, wenn ich ein Bürger, eine Bürgerin bin, eines Landes, einer Demokratie, einer liberalen Demokratie, habe ich sehr, sehr viele Rechte, aber ich habe auch sehr, sehr viele Pflichten. Und so schlimm es auch bedeutet ist, oder so schlimm es auch sein kann, ist eine der Pflichten eben der Dienst an der Waffe oder Alternative halt der Zivildienst. Ja. Und ich würde es mehr als Pflicht sehen in dieser Hinsicht, ja, als eine totale mentale Vorbereitung auf den Kriegszustand.
Findest du jetzt so, also der eine Freund von mir, der davor hat, nach Uruguay. Es ist jetzt eh alles sehr hypothetisch, aber der hat auch ein Kind und welcher Vater, welche Mutter will nicht das eigene Kind schützen? Gleichzeitig hat man auch Verpflichtungen dem Land gegenüber. Die Frage ist auch, ich habe das dann auch ein bisschen durchgespielt mit ihm, würde man tatsächlich dann gehen, wenn der eigene Bruder vielleicht einrücken muss? Oder wenn ich weiß, mein Onkel und meine ganze Family, meine Freunde, die bleiben alle da und ich bin dann der geht.
Ist ja auch findet alles im Moment übrigens statt in der Ukraine. Ja? Ja. Genau diese Fragen immer wieder, seit 3 Jahren und auch in jedem anderen Krieg ist das die große Frage. Und es hat in jedem Krieg jene gegeben, die gegangen sind, die verschwunden sind, die dem Land ihren Rücken zugedreht haben. Das ist kein neues Phänomen. Auch hier zu Zeiten des Kalten Krieges gab es viele Österreicher, die geglaubt haben, sie müssten ja beim ersten Schuss sofort wegfliehen. Das sind oft die Reicheren, das muss man auch sagen, die Leute, die wirklich darüber nachdenken. Grundsätzlich wird der Krieg immer auf Lasten der Ärmeren ausgetragen. Also für mich ist das schon an sich mal ein Bruch der Gesellschaft. Ich kann auch sehr stark sagen, ich würde nicht jemand sein, der wegläuft. Nicht so sehr, weil ich nicht meine Familie schützen will, ja. Aber ich sehe das eigentlich schon sehr stark als meine Pflicht, da zu sein.
Findest du das verwerflich?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist etwas, was jeder mit sich selbst ausmachen muss. Ich bin auch niemand, der ukrainischen Deserteuren ankreidet, dass sie fliehen oder dass sie sich den Dienst an der Waffe entziehen. Das sind individuelle Entscheidungen, die man zu treffen hat, die man auch treffen darf in einer liberalen Demokratie.
Mhm. Ja.
Schadet es dem Gemeinwesen? Ja. Aber damit muss man halt leben.
Ja, bevor wir noch so auf die politische Vorbereitung kommen und würde mich auch interessieren, was genau das Modell in Schweden alles beinhaltet, um dann noch kurz reinzugehen in dieses, um da ein bisschen ein Vorstellungsvermögen zu bekommen. Du hast dich ja ganz viel jetzt mit der Ukraine, aber auch mit vielen historischen Konflikten und Kriegen beschäftigt. Und jetzt gibt es 1000 Szenarien, wie ein Krieg beginnen kann, aber wenn ich mir das so vorstelle wie in der Ukraine, so, der fängt ja nicht von heute auf morgen an, sondern die ganzen Truppen müssen ja irgendwann mal an die Grenze kommen. Das heißt, man hat irgendwie schon wochenlang ein bisschen oder viel Bauchweh und denkt sich, was kommt da jetzt? Und dann tatsächlich der Angriff. Was passiert dann in so einem Land? Natürlich gibt es dann hoffentlich in der Politik und in Ministerien und im Heer Maßnahmen, die getroffen werden. Aber was macht das mit der normalen Durchschnittsbevölkerung? Bricht da Panik aus? Oder?
Da gibt es verschiedene Szenarien, die man hier durcharbeiten könnte. Was sind größere Gemeinsamkeiten? Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, einerseits ist es oft eine Erleichterung, wenn dann letztendlich der erste Schuss fällt, weil, wie du bereits erwähnt hattest, es ja nicht von heute auf morgen stattfindet eben, dass Feindseligkeiten zwischen einzelnen Ländern ausbrechen. Es gibt da immer eine gewisse Vorbereitungszeit. Der Dichter W. H. Auden hat einmal geschrieben, ein Gedicht geschrieben nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1. September 1939, ich weiß nicht, ob er das nur 1. September oder 1. September 1939 nannte, und er hat davon einer Dishonest Decade, einer unehrlichen Dekade, die endlich ihr Ende gefunden hat, geschrieben. Also diese Erleichterung nach all dieser Manipulation, nach all dieser Unehrlichkeit, dass es jetzt endlich so ist, dass die Waffen sprechen, aber dass reiner Tisch quasi gemacht wird. Mhm. Also gibt es oft diese Euphorie, wenn man sich Bilder anschaut aus dem Ersten Weltkrieg, auch hier an der Ringstraße, die Tausenden von Soldaten, Zivilisten, die auf die Straße gegangen sind, gejubelt haben. Es gibt eben diese kollektive Hysterie, die es zum Beispiel 1914 gegeben hat, 1939 überhaupt nicht, während der also ersten Tage des Zweiten Weltkriegs, zum Beispiel in Berlin. Ja. Da gibt es Berichte, dass Adolf Hitler durch Berlin gefahren ist und es nicht glauben konnte, dass niemand auf der Straße war, dass die Leute empört waren, dass dieser Krieg überhaupt ausgebrochen war am 1. September 1939. Und in der Ukraine, was wir gesehen haben, war schon so, dass sehr viel in der Vorbereitungsphase, also wo es schon sehr absehbar war, dass dieser Krieg ausbricht, dass die politische Führung hier nicht die richtigen Maßnahmen getroffen hat, nicht eben dafür gesorgt hat, dass die Streitkräfte komplett mobilisiert waren, dass sie in ihren Angriffsstellungen oder Verteidigungsstellungen waren, eben dass die Zivilisten genau wussten, was los ist, weil bis eben 24 Stunden vor dem Angriff so war, dass beschwichtigt wurde. Also ich glaube, eine gewisse Unsicherheit tritt da auch ein und man kann einfach Informationen nicht mehr glauben. Es ist immer die Zeit eben auch von Gerüchten und Halbwahrheiten, die da herumschwirren. Ja, man soll zu Punkt A, Punkt B gehen, das und jenes wird gleich aus sein, Hamsterkäufe natürlich, die stattfinden. Ein bisschen so wie die ersten Tage der Pandemie, ja. So kann sich das der Zuhörer, die Zuhörerin, die noch nie in so einer Situation war, vielleicht vorstellen. Ja, eine gewisse alternative Realität, die sich plötzlich entfaltet. Und das dauert aber nur an, dieses Gefühl für ein paar Tage. Und dann wird plötzlich alles, was man auch für ein paar Tage zuvor für unmöglich gehalten hatte, Realität. Die Sandsäcke, die plötzlich Statuen einhüllen. Die Flug- und Raketenabwehr, die plötzlich in der Nacht feuert. Die Idee, dass wenn ein Luftalarm ist, man halt trotzdem weiterschläft und nicht jedes Mal in den Keller geht, weil man sonst in den Wahnsinn getrieben wird oder in die U-Bahn. Ja? Die Idee, dass es wirklich plötzlich Verwundete und Tote gibt durch diese Waffensysteme und diese Bomben, die abgeschmissen werden. Ja? Dass es plötzlich eine Front irgendwo gibt. Ja? Dass es nicht mehr gewisse Luxusgüter gibt. Dass wirklich die Möglichkeit besteht, dass man eingezogen wird in einen, also beziehungsweise in die Streitkräfte eingezogen wird. Ja? Dass plötzlich eben, was man dachte, nie Realität sein kann, plötzlich Realität ist. Ja? Und das sehe ich dann schon sehr stark. Es ist auch so, wenn ich jetzt an Afghanistan denke, dass diese Konflikte auch immer ihre eigene Dynamik entwickeln. Plötzlich sind oft die Leute in der Gesellschaft, die weniger zu sagen haben, höher eingestellt oder eingestuft in einer quasi Kriegsgesellschaft. Also es ist oft so, dass es gesellschaftliche Brüche, Umbrüche gibt, Neuorientierungen gibt, ja? Dass alte Eliten durch neue ersetzt werden. Ja, dass es einfach oft so ist, dass Leute, die energisch sind, oft Leute, die halt auch skrupelloser sind, hier plötzlich Vorteile in der Gesellschaft haben. Leute, die immer gute Geschäfte quasi machen haben können oder ja, unternehmerisch sind, können sich auch in diesem Umfeld besser zurechtfinden. Die, und das hat zum Beispiel auch Stefan Zweig schon erzählt in seinem Buch Die Welt von gestern, die Braven, die immer sehr obrigkeitshörig waren, die immer ja die Streber sozusagen der Gesellschaft, die dann Kriegsanleihen gezeichnet haben, die sich immer an alle Regeln gehalten haben, sind meistens in diesen Kriegszuständen auch die, die dann am meisten verlieren werden. Ja? Weil man, glaube ich, schon einen gewissen Egoismus, eine gewisse Skrupellosigkeit, aber ein gewisses Unternehmertum auch an den Tag legen muss, um eben in solch einer neuen Umwelt, in so einem neuen Umfeld auch zu überleben sozusagen. Natürlich kann man das eben in ein Gesamtverteidigungskonzept einbetten, weil du mich auf Schweden angesprochen hast. Im Grunde genommen macht Schweden nichts anderes, was Österreich immer plante schon zu tun. Hier geht es einfach um die mentale Stärkung oder die geistige Landesverteidigung oder eben die umfassende Landesverteidigung, wie das in Österreich heißt, dass halt also die Wirtschaft eingebunden ist, nicht nur das Militär eben, sondern auch andere Elemente der Gesellschaft, andere Funktionsgruppen, um quasi die Resilienz der gesamten Nation, wobei Nation das Wort meine ich auch nicht, des gesamten Landes eben zu stärken. Und da ist jetzt nichts im Detail dabei, was groß überraschen würde. Da geht es auch darum, Resilienz in den eigenen Wohnungen, vielleicht einen Schutzraum zu haben, vielleicht Batterien, eine Lampe, einen zusätzlichen Computer zu haben, der mit Batterie eben immer hochgeladen ist, möglicherweise irgendeinen Internet-Terminal, den man sich anschafft, eben sei Starlink oder so etwas anderes, ja. All diese Dinge und in vielerlei Hinsicht beruhigt das ein wenig eben, um zu sagen, man ist darauf vorbereitet, Konserven vielleicht oder ein bisschen ein Material eben, was man sonst brauchen würde, um ein paar Tage zu überleben, aber auch langfristig denken, wie werde ich eben autarker. In Österreich gab es dieses Konzept der Sicherheitsinseln zum Beispiel, das ist ein guter Ansatz, Kasernen, die quasi zu Sicherheitsinseln werden, wo es Strom gibt, wo es dann noch Treibstoff geben könnte eben, wo eben für ein paar Tage durchgehalten werden kann. Österreich hat eben da auch den Vorteil, dass wir in der strategischen Tiefe sind, dass wir eben wahrscheinlich auch in einem Kriegszustand vieles vom Ausland beziehen können. Ein Land wie Taiwan hätte das nicht, eine Insel, ja, immer ein Problem. Ja, aber wie gesagt, das größte Thema für mich ist einfach diese mentale Vorbereitung und diese Idee, eben Krieg zu erleben bzw. zu fühlen, was es macht, die langfristigen Schäden. Und ja, du kannst natürlich weglaufen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, wie Bertolt Brecht es nie gesagt hat. Und mein Schlusspunkt zu dem Thema, glaube ich, ist eben, dass es letztendlich eine individuelle Entscheidung ist, was man macht, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mal so einen Dialog anfangen, überhaupt zu führen in der Gesellschaft, dass es wieder relevant sein könnte und dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir unsere Gesellschaft, um vorbereitet zu sein, militarisieren müssen.
Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich so zwei zugespitzte Szenarien im Kopf. Das eine ist so, es bricht die totale Solidarität aus, so wie man das teilweise auch in der Ukraine wahrnimmt, so ein totaler Nationalstolz und wir lassen uns sicher nicht die Regeln und die Weltsicht und die Ziele von Russland aufoktroyieren und wir wehren uns damit allem, was wir haben. Oder auch so das Szenario, es zerbröselt die Gesellschaft, die Moral und
ja,
wenn die anderen werden auch nichts dagegen tun, dann, wenn ich das denke, dann vielleicht platziere ich gleich die russische Fahne am Fenster und sag willkommen.
Ich glaube, du sprichst hier verschiedene Phasen an. Grundsätzlich ist es so, dass in der ersten Phase immer eine massenhafte Solidarität, ein großartiges Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird. Diese Idee, wir wurden angegriffen oder diese Idee, im Kollektiv sind wir stark, dieses Gefühl der Gemeinschaft, das muss nicht einmal nationalistisch sein. Es könnte nationalistisch sein, aber es geht mehr darum, wir sind eine Gemeinschaft, wir lassen uns nicht unterkriegen. Dieses Herdengefühl ist sehr stark und das ist dann auch wirklich die Irrationalität oder die Gefühlsmäßigkeit der Masse, der irrationalen Masse, die wirklich vom Gefühl geleitet wird und nicht so sehr jetzt davon der Vernunft oder der Logik. Das ist oft am Anfang so. Das ist immer wieder so, sei es die ersten Tage, wenn man denkt nach Ausbruch des Falklandkrieges 1982 oder wo die argentinische Junta die Falklandinseln besetzt hat und dann spontane Kundgebungen gegeben hat, vor allem Casa Rosada, also dem Regierungssitz in Buenos Aires, der Junta, wo selbst Gegner der Junta in dieser Menge waren, um quasi pro-argentinische Slogans zu brüllen. Und dann habe ich mal gelesen, einen Bericht von jemandem, der irgendwie nicht wusste, was mit ihm überhaupt passierte. Das ist nach ein paar Tagen dann verflogen, diese Anfangseuphorie, dieser Kriegsoptimismus, wie ich ihn schon mal erwähnt habe. Und dann legt sich eine Nüchternheit breit. Und dann irgendwann einmal fängt es an, eben dieses Verbrüderung oder diese Solidaritätspakt fängt an zu bröckeln in gewisser Weise. Und das wird sukzessive, wird das weniger, 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 je länger der Krieg dauert. Und das sehen wir auch sehr stark gerade in der Ukraine, dieser Abnutzungskrieg. Ich sage immer, Österreich-Ungarn ist nicht auseinandergebrochen, weil es das Konzept Österreich-Ungarn nicht ins 21. oder ins 20. Jahrhundert hätte schaffen können. Ja, da ist viel im Nachhinein schön geschrieben worden, unter Anführungszeichen, um diesen Zerfall zu rechtfertigen. Österreich-Ungarn ist zerbrochen, weil es nicht einen Krieg im 20. Jahrhundert langfristig führen hat können. Es ist an zentrifugalen Kräften ausgelöst durch den Krieg zerstört worden, nicht an dieser Reichsidee von Österreich-Ungarn. Ist vielleicht kontrovers, aber ich bin sehr stark davon überzeugt, dass dieser Zersetzungsprozess erst 1917 und 1918 vor allem eingesetzt hat. Und das Ähnliche ist zu beobachten in der Ukraine, wo eben diese Gräben sich langsam wieder aufmachen nach dieser Anfangsphase der Solidarität, ja, dieses Gemeinschaftsgefühls, wo jetzt da wieder verschiedene Gruppen miteinander auch sich quasi nicht bekriegen, ja, innenpolitisch, aber wo man deutlich jetzt die Camps wieder sieht. Ja. Das ist etwas, was es auch immer wieder gibt. Das ist es auch so, dass in stark autoritären oder diktatorischen oder totalitären Regimen wie eben in der Sowjetunion, aber auch im Deutschen Reich, die Radikalisierung dieser Systeme erst in den letzten Kriegsjahren normalerweise stark zugenommen hat oder wo dann die totale Kriegsführung erst zum Schluss gekommen ist, um eben dem entgegenzuwirken. Mhm. Und diese Phase ist eben, oder dass man eben das in Phasen unterteilt, ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Hinsicht. Ja? Oder zumindest das so eben dieses Thema eben angeht. Ja?
Wenn man jetzt nicht gerade selber an der Front ist und irgendwie seinem Job nachgeht und man ist noch immer in seinem Haus, wenn das möglich ist, kehrt irgendwann einfach auch wieder Alltag ein. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, dass 100 Kilometer entfernt ist der Krieg und vielleicht, man hat vielleicht wo zwei Sporttaschen, wo man das Zeug hat, falls irgendwie sich spontan mal was notwendig wäre zu fliehen. Aber ansonsten denkt man dann manchmal auch gar nicht mehr dran, sondern man sitzt irgendwie zusammen und spielt Poker und...
Ich möchte noch einmal unterstreichen, eben diese verschiedenen Phasen, also Kriege gehen immer durch verschiedene Zyklen und je nachdem, in welchem Zyklus man sich quasi oder Zeitabschnitt man sich befindet, gibt es auch andere Emotionalitäten oder Gefühle. In der Anfangsphase eines Krieges ist es oft so eben, dass jeder zu den Waffen will und die Leute, die quasi aus gesundheitlichen Gründen eben der Dienst an der Waffe verweigert wird. In der Vergangenheit ist es oft passiert, dass es dann eine sehr große Selbstmordwelle zum Beispiel gegeben hat. Viele von den jungen Männern, die nicht dem Männerideal entsprechen, haben dann Selbstmord begangen. Es war sehr stark in den Vereinigten Staaten, auch 1941, nach dem 7. Dezember 1941, nachdem die Japaner Pearl Harbor bombardiert haben in Hawaii, diesen Flottenstützpunkt. Ja. 2-3 Jahre später haben sich viele gefreut, dass sie nicht mehr in diesen Krieg mussten, ja, weil sie gemerkt haben, dieser Krieg dauert ewig lang. Also es gibt auch am Anfang eines Krieges oft das Gefühl, oh, ich hoffe, wir kommen noch zum Einsatz, ja, dass wir unseren Teil dazu beitragen können. Nach 3 Jahren ist es so, dass sie sagen, oh, hoffentlich wird meine Nummer nicht gezogen oder ich werde nicht eingezogen jetzt nach meinem 18. Geburtstag und so. Es erinnert mich an das Gedicht von Rilke. Mir fällt der Titel nicht ein, aber eine der Zeilen ist, der Mut ist einfach so müde geworden und der Weg ist noch lang. Da schreibt er, glaube ich, über einen seiner Vorfahren, der irgendwann einmal im 17. Jahrhundert während der Türkenkriege in Ungarn gefallen ist, im Kampf gegen die Osmanen. Aber diese Idee, der Mut ist einfach müde geworden. Dieses Phänomen gibt es sehr stark danach, immer wieder, nach einer Anfangsphase. Das heißt also, was man merkt, ist, dass die Leute, die am Anfang teilweise sogar sich schämen, dass sie nicht Soldaten sind und kämpfen, dass die dann oft sehr zufrieden sind mit anderen, in anderen Professionen. Und ich sehe das auch sehr stark in der Ukraine. Viele, die in der Rüstungsindustrie sind, in der Drohnenproduktion oder viele andere Sachen machen und nicht halt an der Front sind und die Infanterie sind. Und vor allem, wo man merkt, eben, was das bedeutet, dieser Kampf der Infanterie an der Front, das ist wirklich ein Fleischwolf, der da gedreht wird. Eben. Wo du relativ mit Sicherheit weißt, dass du dort nur verwundet oder tot rauskommst. Ja, also es ist fast teilweise wie ein Todesurteil für manche Teile, wenn du unter einem schlechten Kommandeur bist oder in einem Frontabschnitt eingesetzt wirst, wo die Russen eine sehr starke Überzahl haben zum Beispiel. Ja? Und in dieser Hinsicht ist da manchmal dann wirklich der Überlebensinstinkt stärker als dieser Solidaritätsinstinkt. Und da muss ich wieder auf ein Kunstwerk quasi hinweisen, einen Film eben Lawrence of Arabia, die Eröffnungsszene, wo eben T. Lawrence, dieser britische Archäologe, der dann Offizier wird und dann der berühmte Lawrence von Arabien wird, der in Kairo irgendwie im mitten des Ersten Weltkrieges in irgendeinem Kamerlus sitzt und eine Karte zeichnet und dann zu seinem Gegenüber irgendeinem anderen britischen Offizier sagt, this is a nasty little place, we are not happy. Und dann sein Gegenüber sagt, this is a nasty little place, but it's better than a nasty little trench. Also es ist besser, dieser kleine dreckige Ort, als ein dreckiger Schützengraben. Und dann sagt der Peter O'Toole, also der Schauspieler T. Lawrence spielt, Michael George Hartley, you're a philosopher, also eine philosophische Einsicht. Ja? stoische Einsicht fast sozusagen. Und das wurde aufgenommen auch im Jahr 1916, also nach 2 Jahren des Ersten Weltkrieges. Und ich glaube, das war sehr unbewusst, dass das zusammengefasst wurde da vom Drehbuchautor und dem Regisseur, dass das die Anfangsszene ist. Aber für mich kann das wirklich die mittlere Phase oder Endphase eines Krieges sehr gut zusammenfassen, eben diese Phasen, die da immer stattfinden. Und dann zum Schluss, in der letzten Phase, gibt es oft dann auch noch, vor allem für jene Seite, die einen Krieg möglicherweise gewinnt. Und das ist ja etwas ganz Frevelhaftes im deutschsprachigen Raum, überhaupt davon zu reden, dass man einen Krieg gewinnen kann. Das gibt es tatsächlich, dass es dort noch einmal diese Euphorie gibt. Und vor allem, wenn ein Krieg gewonnen wird, wird eben diese kollektive Freude, die dadurch eben entstehen kann, in gewisser Weise, die auch dann sehr viel Unheil wieder anrichten kann, wenn man denkt an die ganzen gewonnenen Kriege der Preußen und Deutschen von 1866 bis 1871, Gründung des Deutschen Reichs und so weiter. Ja. Dann natürlich aber auch die Erbitterung oder Verbitterung, wenn wir jetzt da gerade an die Ukraine denken, ist es schon sehr stark so, dass wir mit einem Deutschland 1918-Szenario rechnen könnten. Das bedeutet eben, dass die unbesiegte ukrainische Armee irgendwann einmal den Kampf einstellen muss, in diesem Jahr, nächsten Jahr. Das ist ein Szenario, ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist. Und dass es aber so ist, dass dann eine Art Durchstoßlegende, wie sie im Oktober und November 1918 stattgefunden hat oder verbreitet wurde in Deutschland, vielleicht auch in der Ukraine, weitere Verbreitung finden könnte. Also diese Idee, dass die Armee tapfer gekämpft hat, aber andere Elemente der Gesellschaft oder eben der Westen, also unter Anführungszeichen der Westen, die Amerikaner vor allem, haben uns den Dolch in den Rücken gestoßen und deshalb konnten wir unsere Gebiete nicht wieder zurückerobern. Und was das dann für zentrifugale Kräfte auslöst innerhalb der Gesellschaft, also innenpolitische Spannungen, die dadurch in der Ukraine ausgelöst werden, das sind Sachen, da muss ich sagen, habe ich Bedenken eben, oder beziehungsweise das sind Szenarien, die mir wirklich Angst machen.
Mhm. Aber wenn man das weiterdenkt, was könnte das auslösen?
Spannungen, eine Spaltung der Gesellschaft und letztendlich könnte das ausgenutzt werden von den Russen mit geschickter Manipulation, Desinformationskampagnen, dass du dann irgendwann einmal trotz des heroischen Widerstands der Ukraine letztendlich Russland diesen Konflikt mit anderen Mitteln vielleicht doch gewinnen könnte, indem es dann durch diese innenpolitischen Spannungen ausnützend jemand pro-russischen früher oder später an der Spitze einer Regierung in Kiew installieren könnte, die sich dann vom Westen wieder abwendet.
Quasi die Amis waren auch nicht besser und ja.
Genau. Was ein sehr leichtes Argument im Moment ist, wenn man bedenkt, wie die Regierung Trump mit Teilen der Welt umgeht. Ja.
Jetzt ist irgendwie der Krieg emotional, mental in Österreich und in Deutschland noch immer sehr weit weg. Zum Glück auch. Aber gleichzeitig, wenn wir so diese geistige Landesverteidigung hinbekommen wollen, so wehrhaft sein wollen, womit wir dann die Wahrscheinlichkeit von Kriegen auch reduzieren können, wie kriegt man das hin in einem noch friedlichen Land?
Ich glaube, vor allem mit dem Dialog, mit dem Gespräch, und das ist jetzt nicht oberflächlich gemeint, die Idee beim Reden kommen die Leute zusammen oder wer kommuniziert, gewinnt und so weiter. Wenn man die PA sich anschaut oder das Themenfeld von Public Relations sich anschaut. Ich glaube einfach, dieser offene gesellschaftliche Dialog ist enorm, enorm wichtig. Und diese Angst vor allem zu nehmen im deutschsprachigen Europa vor militärischen Optionen oder überhaupt Militärgewalt an sich. Militärgewalt nicht per se immer als etwas Negatives abtun, sondern Militärgewalt gleichzusetzen mit einem stärkenden Sicherheitsgefühl. Und ich rede hier nicht jetzt da, dass wir ein neues Narrativ kreieren müssen oder in irgendeiner Weise die Bevölkerung manipulieren müssen, sondern einfach offen aufklären, es gibt schlechte und noch schlechtere Optionen, was die Sicherheitspolitik betrifft. Das ist nun mal so. Das sind keine Nettigkeiten, die wir hier austauschen mit potenziellen Aggressoren und Gegnern. Es ist eine imperfekte Welt. Ja. Es ist eine Welt, eben, die von einer gewissen Anarchie durchzogen ist. Die Weltregierung wird es nicht geben. Internationales Recht wird uns nicht schützen. Die Neutralität wird uns langfristig nicht schützen. Wir brauchen Schutz durch militärische Mittel. Das ist der Grundbaustein, auf den unsere Sicherheit aufgebaut ist. Hier sind die Gründe. Das möchte ich eben, dass ihr überlegt. Wir können uns zu Gesprächskreisen zusammensetzen. Wir können in der Schule schon darüber debattieren. Ganz viel im erzieherischen Bereich ist, glaube ich, hier wichtig, ja, dass wir hier grundsätzliche Prinzipien eben vermitteln. Ein gutes Gefühl, was Information, Desinformation betrifft. Also all das, was man eben die Mediengewandtheit nennen würde, wo du dich viel besser auskennst als ich, ja, wie man Medien gut konsumiert oder wie man differenziert eben auf Berichterstattung eben blicken kann und natürlich dann die Staatsbürger, Bürgerinnenpflichten, Rechte, den Gesellschaftsvertrag im Vordergrund halten, ja, all diese Dinge. Also hier muss man wirklich von verschiedenen Perspektiven aus ansetzen, aber das Grundsätzliche, was alles eint, ist eben diese Idee des Austausches und des Dialogs und des Austausches und Dialogs auch über die eigene Blase hinaus. Also ich rede immer sehr gerne mit Mitgliedern von einzelnen linken oder populistisch linken, populistisch rechten Parteien und merke dann oft, wir wollen unterm Strich ja oft wirklich das Gleiche. Und was am wenigsten nützt, ist oft irgendwelchen Leuten irgendwas unterstellen, was sie gar nicht in Wirklichkeit getan haben oder für was sie gar nicht stehen. Also automatisch jeden FPÖ-Wähler zu unterstellen, dass er heimlich Putin in Österreich an der Macht will, ist falsch, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ich glaube, viele von diesen Wählern sind durchaus Österreicher, die denken, dass den Weg, den sie wählen, der sicherste ist für ihre Familie und der Weg der richtige ist, um quasi dafür zu sorgen, dass die eigene Familie nie eben einen Krieg erleben muss. Und wir differenzieren halt hier in den Ansätzen. Ich finde den Weg, den die einschlagen, einer gewissen Isolationspolitik, weil ihre Neutralitätspolitik ist ja nichts anderes als eine Isolationspolitik, falsch. Ich kann das auch argumentieren, aber ich akzeptiere, dass das eben die Richtung ist, die sie einschlagen, wenn sie ehrlich sind. Wenn sie das nicht populistisch eben komplett ausschlachten wollen. Das Gleiche gilt eben für populistisch linke Parteien. Ja. Aber dieser Dialog ist einfach wichtig, weil natürlich ist die Gefahr, wenn die Gesellschaft so zersplittert ist und aufgeteilt ist und so moralisch entrüstet ist, dass Gegner das viel leichter ausnützen können und dann nur reinstoßen müssen. Effektive Desinformations- oder Beeinflussungskampagnen, auch im militärischen Sinn, funktionieren nur, wenn es schon diese Kluft gibt in der Gesellschaft, die dann nur erweitert wird. Mhm. Wenn die Gesellschaft im Großen und Ganzen gut zusammenhält, nutzt keine Desinformationskampagne oder keine psychologische Kriegsführungskampagne, da haltet die Gesellschaft einfach zusammen.
Hast du noch einen Buchtipp so für das Leben im Krieg oder die mentale Vorbereitung darauf?
Nun, vielleicht ein bisschen eine innerfamiliäre Eigenwerbung. In meinem Buch eben Die Rückkehr des Krieges gibt es am Anfang, am Ende und zu Beginn einiger Kapitel lyrische Texte, die ich gebeten habe, dass sie dezidiert für dieses Buch eben geschrieben werden. Und diese Texte sind von Winfried Franz Ganster. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mein Onkel mütterlicherseits, der versucht hat, mit Lyrik den Inhalt meines Buches wiederzugeben. Und mein Onkel war jemand, der Militärgewalt von sich aus immer abgelehnt hat, auch sehr stark Pazifist war und immer eigentlich das Militärische sehr negativ, würde ich jetzt, wenn ich das so sagen darf, betrachtet hatte. Und vielleicht hat der Diskurs, den ich mit ihm hatte in den letzten Jahren, und ich sage nur vielleicht, etwas zum Umdenken eben bewegt und in seinen Texten, die er eben hier in diesem Buch hat, wenn ich nur kurz eine Sache vorlesen darf, eben die Rückkehr des Verdrängten, des Unfassbaren rüttelt uns wach, schauderhaft Realität zerstört. Unsere Traumwelt penetriert uns in unserer präpotenten Bequemlichkeit. Wie gedankenlos angenehm war das Verharmlosen und das einfach ignorieren. Er setzt sich also in diesen Texten ja mit sich selbst eigentlich auseinander und ihm diese Idee, dass er nicht selbst ganz sich bewusst war, in was er im Umfeld erlebt, beziehungsweise all das, was er für selbstverständlich in der Vergangenheit angenommen hat, ja, dass das eben jetzt in Frage gestellt werden kann durch eben diese sicherheitspolitische Wende in Europa. Und er hat eben einen Text herausgebracht, ein kleines Pamphlet sozusagen, eine kleine Broschüre, wo diese Texte alle zusammengeschrieben wurden. Und das würde ich den Menschen eben empfehlen. Also ich würde vorschlagen, googelt Winfried Franz Ganster, da kommt ihr auf die Webseite und dort könnt ihr auch sein Werk bestellen.
Und ich verlinke es auch in der Beschreibung. Lieber Franz, danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Kriege durchlaufen Phasen. Oft gibt es zu Beginn eine anfängliche Euphorie und Solidarität der Menschen. In der mittleren Phase eines Krieges tritt dann oft Ernüchterung ein, die sich später zu Kriegsmüdigkeit entwickelt. Zweitens, Vorbereitung ist wichtig. Die Politik braucht Notfallpläne, aber auch individuell kann man Vorräte anlegen, damit man einige Zeit autark leben kann. Wasserdosen, Batterien, Computer mit Batterien, ein Internetterminal, vielleicht auch ein Holzofen, wenn man die Möglichkeit hat. Drittens, aber mental kann man sich kaum vorbereiten. Man kann Krieg nicht fühlen, bevor man ihn selbst erlebt hat. Franz war oft in Kriegsgebieten, er sagt aber von sich selbst, dass er Krieger immer nur beobachtet und noch nicht erlebt hat, weil er immer wieder einfach gehen konnte.
Liebe HörerInnen, das Outro kommt heute von mir. Sandra, 30 Jahre alt, und momentan habe ich oft nachts während des Stillens eine Leselampe als Spangel an meinen Hahn hängen. Ich habe, seitdem ich Mama bin, zwei neue Hobbys. Erklär mir die Welt hören und das Lesen. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Kamera und Audioschnitt Alexander Kohmann von The Motion. Audioschnitt Dominik Landerdinger von Audiofunnel. Vermarktung Therese Eliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Meine Empfehlungswoche ist 335. Erklär mir, wie ich besser zuhöre. Die nächste Folge ist Deep Dive. Caroline Wahl über Bücher und das Leben. Bis dahin eine gute Zeit. Eure Sandra.